So, ja, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Ich weiß nicht, was ihr erwartet. Ich bin jung. Noch bis jetzt noch wenig zu sagen. Aber das Wort Gottes hat viel zu sagen. Und das ist gut, weil dann ist auf mir zwar viel Last, weil ich es auslegen muss, aber wenigstens, wenn ihr heute alles vergesst, dann lasst wenigstens das Wort Gottes sprechen. Das ist immer schön. Ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr habt keine Ahnung, wer ihr seid. Ihr habt keine Ahnung, wer ich seid, außer die drei Sätze, die ich gerade eben gesagt habe. Und trotzdem kommen wir zusammen, vereint im Namen unseres Herrn. Und damit wissen wir eigentlich schon genug, um ein ganz fröhliches Zusammensein zu haben. Und das freut mich und deswegen spreche ich heute, glaube ich, über das wichtigste Thema für den Rest unseres Lebens, von vorne bis hinten, worüber man sprechen kann. Und das ist es, Jesus zu kennen. Und ich habe in den wenigen Jahren, die ich jetzt schon Erfahrung sammeln durfte in meines Lebens, gemerkt, ich glaube, bis zum Ende meines Lebens wird es niemals aufhören, dass ich immer wieder dahin zurückkommen muss, zu sagen, kenne ich Christus? Kenne ich den, der mein Leben erhält? Darüber wollen wir nachdenken. Wer von euch besitzt eine Bibel? Wer von euch hat die Bibel dabei? Ich fordere euch heraus, im nächsten Gottesdienst, nächsten Sonntag, eure Bibel mitzubringen und sie aufzuschlagen, weil mir tut es sehr, sehr gut, das haptisch vor mir zu haben und mich nicht immer nur daran zu orientieren, dass es hier ein Screen gibt. Das ist eigentlich eine Krankheit meiner Generation, immer nur auf dem Screen zu gucken und sich nicht mehr an haptischen Sachen zu orientieren. Und deswegen steuere ich da gern so ein bisschen gegen. Aber anscheinend ist es nicht nur in meiner Generation so. Also dürft ihr nächste Woche eure Bibeln gerne mitbringen. Ich lese aus Philipper 3, ab Vers 7. Und weil ich gnädig zu euch bin, habe ich den Text dabei. Was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ihr fragt euch, was hat der Text mit Pfingsten zu tun? Sehr viel hat dieser Text mit Pfingsten zu tun. Pfingsten, das Fest, was wir feiern, um zu bekennen und uns daran zu erinnern, dass Jesus, nachdem er an Himmelfahrt die Erde verlassen hat, nicht seine Gemeinde alleine gelassen hat, sondern er sagt in Johannes 14, ich schicke euch meinen Beistand gebe ich euch. Und das passiert an Pfingsten. Der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, kommt auf die Erde in die Herzen der Gläubigen. Und dieser Text hat ganz viel damit zu tun. Und das wollen wir uns heute angucken. Heute, 50 Tage nach Ostern. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Text mit der Frage beschäftigt, Ostern ist erst 50 Tage her, das sind gerade mal 7 Wochen. Ich erinnere mich noch an das nette Osterbrunchen, an die Ostereier, an das, was man halt so macht an Ostern. Und schon am Dienstag nach Ostermontag habe ich in meinem Herzen etwas festgestellt, was mich dazu bewegt hat, mich mit diesem Text näher zu beschäftigen. Und das ist die Frage, was ist mit Ostern in meinem Herzen? Was bedeutet die Auferstehung, sobald das letzte Osterei gefrühstückt ist? Und jetzt 50 Tage später an Pfingsten ist die Frage relevanter denn je zuvor, weil jetzt auf einmal an Pfingsten kommt der auferstandene Christus, der auferstandene Gott in Form des Heiligen Geistes zurück auf die Erde und er möchte nicht nur
mit den Gläubigen leben, sondern in den Gläubigen leben. Und das ist ein radikaler Einschnitt in der Weltgeschichte. Seitdem war nichts mehr, wie es war. Alles anders. Alles. Und das sagt dieser Text. Paulus sagt, was mir Gewinn war, habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Und ich habe das mal in Rot markiert. Er sagt, für Schaden. Also es geht jetzt hier um eine Kostenaufstellung. Gewinn verglichen mit Schaden. Da ist ein Mann, der sagt, ich hatte mal alles und jetzt muss ich das, was mir mal Gewinn war, nehmen und darüber denken, als wäre es schlecht. Das ist die Situation, in der Paulus hier schreibt. In den Versen vorher, in den Versen 5 und 6, hat Paulus beschrieben, welche Vorteile, Errungenschaften und Leistungen er im Judentum so hatte. Und Paulus war eigentlich, streng genommen, Paulus war ein jüdischer Streber. Der Mann hatte alles. Alles, was es braucht, um auf dem Papier sehr gut auszusehen. Beschnitten am achten Tag, sagt er, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, Pharisäer im Hinblick auf das Gesetz, eifrig, untadelig im Hinblick auf das Befolgen des Gesetzes. Der Mann hatte alles, alles gewonnen. Angesehener Pharisäer, gelernt unter dem großen Lehrer Gamaliel, wahrscheinlich immer gute Noten, Top-Leben, 1A. Und dann begegnet Paulus Jesus auf dem Weg nach Damaskus und in dieser Begegnung ändert sich alles. Paulus erkennt, Jesus ist der wahre Herr, Jesus ist der, der Anspruch auf sein Leben erhebt. Und an diesem Tag, an dem Paulus sich für Jesus entscheidet, entscheidet er sich auch dafür, all die Dinge, die er in den Versen 5 bis 6, die ich gerade aufgezählt habe, zu nehmen, all diese Dinge zu nehmen und zu sagen, nein, diese Dinge können mir kein Gewinn mehr sein, diese Dinge muss ich jetzt für Schaden erachten. Für Schaden erachten. Und es ist mir wichtig zu betonen, da steht, er achtet sie für Schaden. Das bedeutet nicht, dass die Dinge, die er vorher aufgezählt hat, schlecht sind. Also er sagt, was mir Gewinn war, das muss ich jetzt für Schaden achten. Das bedeutet, da sind eigentlich gute Dinge, die jetzt in Paulus Herzen keinen Platz mehr einnehmen dürfen, weil da was anderes reingekommen ist, was die Position dessen eingenommen hat. Es war ja nicht schlecht, beschnitten zu sein, im Gegenteil, sogar gut als Jude. Es war auch nicht schlecht, im Gesetz gelehrt zu sein, sich auszukennen, sogar gut. Es war auch nicht schlecht, sich eifrig für die Sache Gottes einzusetzen, es war gut. Und dennoch kommt Paulus nach dieser Begebenheit, wo er Jesus begegnet, zu dem Schluss, all das muss ich für Schaden achten. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, uns heute Morgen fragen, was ist mein Gewinn? Und ich stelle euch jetzt meine Biografie vor, weil das ist am authentischsten, aber vielleicht könnt ihr die Lücken in eurem Leben einsetzen, in dem Leben, was ihr bis jetzt gelebt habt. Und ich glaube, wir erkennen hier ein Muster, was für ganz viele Leute, die lange mit Jesus unterwegs sind, sehr typisch sind und was ich hoffe, was bei Leuten, die noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind, zu verhindern ist. Ich sage euch, was mein Gewinn ist. Geboren in einer christlichen Familie, aus der Familie Pfeiffer, angesehener Familienname im Dorf, 3F sogar im Namen. Vater war Prediger, Mutter sehr musikalisch. Ich habe die christliche Schule besucht in Gießen. Ich war so ein richtiger Gemeindegänger, also Kinderstunde, Teenkreis, Kinderchor, Jugend, Gottesdienst, Zeltlagermitarbeiter. Und jetzt führe ich die Liste noch ein bisschen weiter, das habe ich nicht erlebt, aber vielleicht könnt ihr euch dann wieder sehen. Ältester, Gemeindeleiter, Posaunenchor, Seniorenkreis. Bei mir war es die Bibelschule bei den Fackelträgern, jetzt FTH-Student. Und moralisch eigentlich auch ganz sauber. Also ich meine, hier und da natürlich mal ein paar Fehler, aber im Gesamtblick meines Lebens doch eigentlich ganz in Ordnung. Das ist schon relativ viel Gewinn, was ich da auf meinem Teller habe. Und jetzt lese ich den Text dieses Mannes, der auch so viel Gewinn hat, und er sagt, ich muss es nehmen und es für Schaden achten. Also versteht mich nicht falsch, ich habe es schon mal gesagt, auch das, was ich gerade über mein Leben beschrieben habe, das ist ja nicht alles schlecht, das sind gute Sachen und ich wünsche eigentlich nur jedem, dass er so eine Biografie haben kann. Was ein Segen. Aber in der Beschäftigung mit diesem Text habe ich festgestellt, wenn all diese guten Sachen mich davon weglenken, den zu erkennen, um den es für den Rest meines Lebens gehen wird, dann muss ich diese Dinge nehmen und ich muss sie für Schaden achten. Und Paulus macht das hier in diesem Vers nicht nur einmal, sondern er sagt jetzt sogar, ich achte alles für Schaden. Also er steigert seine Aussage nochmal, nicht nur das, was ich alles mal hatte an Gewinn im religiösen Sinne, sondern alles, alles, was mir irgendwie Gewinn sein kann in diesem Leben, muss ich für Schaden achten. Und er geht weiter, ich habe alles eingebüßt und ich achte es für Dreck. Ich achte es für Dreck. Und ich habe mich gefragt, warum, Paulus, warum machst du das? Das macht keinen Sinn, es ist paradox. Und Paulus gibt uns die Antwort und sagt, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Die Erkenntnis Christi Jesu ist das zentrale Motto dieses Verses. Und ich glaube, was der Text uns lernen will, ist gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, ist alles andere, was auf diesem Leben, auf dieser Welt uns irgendwie zum Gewinn sein könnte, nichts anderes als Schaden. Der große Reformator Johannes Calvin hat in seinem Hauptwerk einmal geschrieben, wenn wir dann anfangen, unser Auge auf Gott zu richten, dann erkennen wir erst, dass es vor dieser einen Erkenntnis nichts gibt, was nicht verächtlich ist. Ja, was nicht in höchstem Maße schändlich wäre, wenn es mit der Reinheit Gottes verglichen wäre, mit der Reinheit Gottes verglichen wird. Vor dieser einen Erkenntnis gibt es nichts, was nicht verächtlich ist. Ja, was nicht in höchstem Maße schändlich wäre. Das schreibt Calvin viele Jahre zurück. Calvin, einer der großen Denker, der großen Reformatoren, dem wir viel zu verdanken haben, in unseren Gemeinden, sagt, wenn wir Gott erkennen, dann gibt es nichts, was nicht verächtlich wäre. Und ich habe das hier nochmal markiert. Paulus sagt, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, achte ich alles für Dreck. Also Paulus unterstellt sich ganz bewusst dem Willen von Jesus. Er nennt ihn seinen Herrn und all das, was er selber irgendwie tun kann, was er irgendwie selber mit in die Rechnung reinbringen kann, sagt er, nee, das kann diese Rechnung nicht begleichen. Und das Wort, was Paulus hier für Dreck verwendet, meint nichts anderes als Kot, Dung. Also das abfälligste Wort, was er hätte benutzen können. Damit ich Christus gewinne. Und ich habe für mich so ein Gebet formuliert, was ich mir immer wieder vorbete. Das geht so, oh meine Seele, lass das mein höchstes Ziel sein, dass ich Christus gewinne. Oh mein Herz, lass mich für Schaden erachten, was mir niemals zum Gewinn sein kann, und lass mich stattdessen Christus gewinnen. Merkt ihr, was hier passiert? Die Rechnung ändert sich. Die Kostenaufstellung wird auf einmal umgedreht. Was Gewinn war, wird zu Schaden, damit etwas anderes zum Gewinn sein kann. Und dieses andere ist niemand anders als Jesus selbst. Und das führt mich zum Titel dieser Predigt. Er ist alles. Und ohne ihn ist alles nichts. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist auf einmal alles andere in diesem Leben so klein. Er ist alles. Ich meine das so, Christus ist der, der unsere Welt im Kern zusammenhält. Er war schon immer da und er wird immer da sein. Er ist derjenige, der bei der Erschaffung der Erde, der bei der Erschaffung unseres Lebens dabei war. Er, der alles durchdringt, von vorne bis hinten. Er ist alles. Und wir Menschen, wir meinen uns anmaßen zu können, dass wir dieses alles ersetzen durch unsere armseligen, mühseligen Bemühungen. Er ist alles. Und ohne ihn ist alles nichts. Wenn Christus nicht hier wäre, dann würde morgen diese Welt in sich zusammenbrechen. Das ist die Realität, in der wir leben. Und so oft leben wir, als wäre das nicht die Wahrheit. Weil wir so wie Paulus uns daran genug tun, uns selbstgefällig in unsere Gemeindehäuser setzen und meinen, wir könnten es irgendwie selbst. Und Paulus führt das jetzt noch weiter aus. Er geht jetzt in Vers 9 in einen kurzen Einschub, den ich hier mal mit Klammern markiert habe. Er wünscht sich, dass er in Christus erfunden wird, also dass er ganz fest verbunden mit Jesus ist. Und er beschreibt jetzt, wie er das sein möchte, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist das, was er sich wünscht. Paulus wünscht sich, dass er nicht mehr an altem Gewinn festhält, an dem, was er tun kann, um vor Gott gut dazustehen. Und er beschreibt, wie man in Christus erfunden wird, also wie man das Leben mit ihm gewinnt. Paulus wünscht sich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Nicht seine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er wünscht sich, zu Gott kommen zu können, ohne Gewinne aufzeigen zu müssen, ohne Leistung zu bringen, ohne jedes einzelne Gesetz perfekt erfüllen zu können, weil er weiß, dass er stetig gefangen sein wird in dem Wissen, dass er es doch nicht kann. Und vielleicht geht es dir auch so. Mir ging es lange Zeit so. Und wenn ich nicht immer wieder dahin zurückkomme, dass ich feststelle, diese Welt ist Jesus und wenn Jesus nicht da ist, ist diese Welt nichts, dann werde ich immer wieder da hineinrutschen, dass ich denke, ich kann es doch selbst. Ich komme in vielen Gemeinden rum und ich rede mit vielen Jugendlichen und immer wieder ist das gleiche Problem. Immer wieder ist das gleiche Problem, dass Menschen nicht erkennen, er ist das Zentrum und wenn er nicht das Zentrum ist, dann sind alle unsere Bemühungen nichts. Und manchmal muss ich Leuten ganz ehrlich sagen, dein Dienst in der Gemeinde, achte ihn für Schaden, wenn du ihn nur machst, weil du denkst, es wäre deine christliche Pflicht. Dein fröhliches Gitarrespielen am Sonntagmorgen, dein fröhliches Klavierspielen, dein Kuchenbacken für keine Ahnung was, wenn du es nur machst, weil du denkst, dass es dich besser, heiliger, gerechter macht, dann kannst du es direkt lassen, weil es bringt nichts, wenn es nicht herauskommt aus der Beziehung mit Christus. Das ist das, was Paulus passiert ist. Da war Gewinn um Gewinn um Gewinn. Aber er musste sagen, ich achte es für Schaden, weil ich habe nicht die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, sondern meine eigene Gerechtigkeit. Ich muss Christus gewinnen. Und ich glaube, das Letzte, was unser zerbrochenes, fehlerhaftes, menschliches Herz braucht, ist eine Jesus-Plus-Beziehung. Jesus plus gute Werke. Jesus plus unser eigenes Bemühen. Jesus plus was auch immer ihr in diese Kostenrechnung einsetzen wollt. Das brauchen wir nicht. Wir werden nicht durch unsere Taten errettet. Wir erfahren Erlösung allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Durch sein vollkommenes Leben. Sein Opfertod am Kreuz. Und deswegen ist es für mich überhaupt kein Wunder mehr, dass Paulus sagt, dass der tiefste Wunsch meines Herzens ist, diesen Jesus zu erkennen. Der tiefste Wunsch meines Herzens ist, Jesus zu erkennen. Und ich schaue in das Leben von Paulus und da ist ein Mann, der nicht passiv geblieben ist, sondern der aus einer neuen Kraft heraus auf einmal dienen durfte. Und natürlich kann man dann am Klavier sitzen und fröhlich in der Gemeinde Musik machen. aber nicht, weil ich denke, es macht mich heiliger, sondern weil ich weiß, ich bin gerecht durch ihn. Das ist eine ganz andere Perspektive auf dieses Leben und ich kann es nicht anders sagen, als nochmal zu betonen, wir können unser ganzes Leben nichts anderes machen, als irgendwie diesem Geheimnis näher zu kommen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich in einer amerikanischen Zeitschrift gelesen habe. Das Magazin berichtet von einer alten Frau, die ihr Leben lang Christ war und große Teile der Bibel auswendig gelernt hatte. Ich bin gerade dabei, den Philipperbrief auswendig zu lernen und ich muss sagen, es ist wirklich mühsam. Diese Frau hatte große Teile des Neuen Testaments auswendig gelernt und Fragmente des Alten Testaments. Und im Alter fing es an, ihr zu schaffen zu machen. Und immer mehr Verse sind ihr verloren gegangen. Und schließlich ist ihr nur noch ein einziger kostbarer Vers im Gedächtnis geblieben. Und das ist ein Vers aus 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er die Kraft hat, mir das zu bewahren, was ich ihm anvertraut habe bis zu jenem Tag. Das war der Vers, der letzte Vers, den diese Frau noch in ihrem Gedächtnis hatte. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er die Kraft hat, mir das zu bewahren, was ich ihm anvertraut habe bis zu jenem Tag. Und nach entglitt ihr auch dieser Vers. Und sie wiederholte immer wieder leise die Worte, das, was ich ihm anvertraut habe. Das, was ich ihm anvertraut habe. Und dann schreibt dieses Magazin, als sie schließlich an der Grenze zwischen dieser Welt und dem Himmel schwebte, bemerkten ihre Angehörigen, dass sich ihre Lippen bewegten. Sie beugten sich vor, um zu sehen, ob sie etwas brauchte. Sie wiederholte immer wieder für sich selbst das eine Wort des Textes. Ihm, ihm, ihm. Sie hatte die ganze Bibel verloren, bis auf ein Wort. Doch in diesem einen Wort hatte sie die ganze Bibel zusammengefasst. Ihm, ihm, ihm. Von Deckel zu Deckel ist das die Zusammenfassung der Bibel. Spoiler-Alarm. Es geht um nichts anderes. Jesus Christus von vorne bis hinten. Und jetzt kommt Pfingsten, passt auf. Um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Um ihn zu erkennen, dieses Um ist jetzt die letzte, der ganze lange Satz ist ja ein langer Satz, die letzte Konjunktion in diesem Satz, Finalkonjunktion, jetzt wird's ernst, das ist das Ziel von allem, um ihn zu erkennen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und Paulus gibt uns jetzt zwei Hinweise darauf, wie wir Christus erkennen können. Da ist Pfingsten. Also alle, nochmal die Pfeile, alles führt da hinaus. Nummer eins, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Die Kraft seiner Auferstehung. 50 Tage zurück, Ostern. Jesus auferstanden. Aus den Toten. Das ist noch nie vorher passiert. Allein, also das größte Wunder der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sagt Paulus, um Jesus zu erkennen, brauchen wir die Kraft seiner Auferstehung. Und jetzt sind wir an Pfingsten. Die Kraft seiner Auferstehung ist die Lebensenergie, die von Jesus totem Körper Besitz ergriff und ihn wieder zum Leben erweckte. Wenn ich also die Kraft seiner Auferstehung erkenne, bedeutet das, jetzt ist Pfingsten da. Bedeutet das, dass dieselbe Kraft, die von Jesus Besitz ergriff und ihn auferweckte, in meine tote Seele kommt und mich auferweckt? Dieselbe Kraft. Hier geht es um übernatürliches Charakterwachstum. Hier geht es darum, mein eigenes Ich auszutauschen mit Jesus selbst. Und die Bibel betont es über 80 Mal in den Briefen im Neuen Testament. In Christus, in Christus, in Christus. Das ist Pfingsten. Auf einmal kommt Gott selbst und sagt, ich möchte in euch wohnen. Und jetzt können wir uns auf einmal die Leblosigkeit unseres Lebens angucken. Wir können uns den Zorn anschauen und uns fragen, wie kann er verwandelt werden in Vergebung? Wie kann meine Unsicherheit verwandelt werden in Vertrauen? Wie kann meine Egozentrik umgestaltet werden in Mitgefühl und Großzügigkeit? Wie? Die Antwort ist, dass der Geist von all diesem toten Zeug Besitz ergreift und es auferweckt zum Leben. Die Kraft der Auferstehung. Und Römer 8, Vers 11 sagt es ganz deutlich: Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist das Evangelium, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in dir und in mir. Das ist Pfingsten. Gott selbst zieht ein in mein Leben, in mein Herz. Jesus Christus lebt und er lebt nicht nur im Himmel, sondern er lebt in dir und er lebt in mir. Und jetzt denkst du vielleicht, wow, wenn ich die Kraft habe, die Jesus in mir hatte, also wenn Pfingsten wirklich so kraftvoll war, dann bedeutet das ja auch, dass ich die Kraft habe, das Leiden zu überspringen. Das würde ja nur Sinn machen. Leider ist es nicht so. So funktioniert es nicht. Nicht, wenn wir werden wollen wie er. Paulus wollte keine andere Strecke, keinen anderen Weg in den Himmel nehmen, als den Weg, den Jesus genommen hat. Er wollte die Kraft, ja? Die Kraft der Auferstehung. Aber genau diese Kraft ist es, die es braucht, um die Gemeinschaft seiner Leiden zu teilen. Und wisst ihr, das Sterben geht der Auferstehung voraus. Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald, hat einmal in einer Predigt gesagt: Durchs Leiden geht es zur Herrlichkeit, durchs Kreuz zur Krone. Das ist der Weg eines Jüngers. Das ist der Weg eines Christen, der in Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Durch Leiden geht es zur Herrlichkeit, durchs Kreuz zur Krone. Und ein Kapitel vorher im Philipperbrief hat Paulus das so poetisch beschrieben. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde wie die Menschen, seiner äußeren Gestalt als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Gemeinschaft seiner Leiden, das ist der Tiefpunkt des Lebens von Jesus. Und dann kommt: Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich kann nicht anders, als immer wieder zu sagen, das ist das, was wir erkennen müssen für den Rest unseres Lebens. Und deswegen ende ich mit einem Text von Charles Spurgeon, großer Evangelist. Und hört einfach zu und lasst es auf euch wirken. Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Es geht um die Erkenntnis von Jesus Christus. Es geht um das, was am Pfingsten passiert ist, dass Jesus in Form des Heiligen Geistes, Gott selbst in Form des Heiligen Geistes, in uns Einzug nimmt und uns für immer verändern möchte. Für immer. Radikal. Die Erkenntnis Christi wird eine persönliche Erkenntnis sein. Ich kann Jesus nicht durch die Bekanntschaft eines anderen mit ihm erkennen. Ich muss ihn selbst erkennen. Ich muss ihn erkennen, weil mich selbst nach ihm verlangt. Es wird eine vernünftige Erkenntnis sein. Ich muss ihn nicht wie in visionären Träumen von ihm erkennen, sondern so, wie das Wort ihn offenbart. Ich muss seine Naturen kennen, die göttliche und die menschliche. Ich muss seine Ämter kennen, Prophet, Priester und König, seine Eigenschaften, seine Werke, seine Schande, seine Herrlichkeit. Ich muss über ihn meditieren, bis ich mit allen Heiligen begreife, was seine Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und bis ich die Liebe Christi erkenne, die alle Erkenntnis übersteigt. Es wird eine liebevolle Erkenntnis von ihm sein. Ja, wenn ich ihn überhaupt kenne, muss ich ihn lieben. Ein Gramm Herzenswissen ist mehr wert als eine Tonne Kopfwissen. Unsere Erkenntnis von ihm wird eine befriedigende Erkenntnis sein.
Wenn ich meinen Erlöser kenne, wird mein Geist bis zum Rand erfüllt sein. Ich werde spüren, dass ich das habe, wonach sich mein Geist sehnt. Dies ist das Brot, das jeden Hunger stillt. Gleichzeitig wird es eine aufregende Erkenntnis sein. Je mehr ich von meinem Geliebten weiß, desto mehr werde ich wissen wollen. Je höher ich steige, desto erhabener werden die Gipfel sein, die meine eifrigen Schritte einladen. Ich werde mehr wollen, je mehr ich bekomme. Wie der Schatz des Geizhalses wird mein Gold mich dazu bringen, noch mehr zu begehren. Abschließend, diese Erkenntnis von Christus Jesus wird eine überaus glückselige sein. Ja, so erhebend, dass es mich manchmal völlig über alle Prüfungen, Zweifel und Sorgen erheben wird. Und es wird mich, während ich mich daran erfreue, zu etwas mehr machen als zu einem Menschen, geboren von einer Frau, von kurzer Dauer und voller Mühen. Denn es wird mich mit der Unsterblichkeit des ewig lebenden Erlösers umhüllen und mich mit dem goldenen Mantel seiner ewigen Freude bedecken. Komm, meine Seele, setz dich zu Jesu Füßen und lerne den ganzen Tag von ihm. Die Aufgabe unseres Lebens. Setz dich zu Jesu Füßen und lerne den ganzen Tag von ihm. Befähigt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in Pfingsten auf diese Welt gekommen ist. Und seit über 2000 Jahren die Christenheit befähigt, die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Und ihr betet für einen Missionar in dieser Gemeinde. Ich bete für Langenfeld, dass diese Stadt durch diese Gemeinde erlebt, was die Liebe Gottes bedeutet. Das ist euer Auftrag. Deswegen seid ihr hier, die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Egal, wo ihr seid. Komm, meine Seele, setz dich zu Jesu Füßen und lerne den ganzen Tag von ihm. Amen.